Hallo und herzlich willkommen mal wieder. Blut für den Blutgott schreit der liebe Jan. Es ist mal wieder Zeit für die World Eaters, die Legion, die sich Korn gewidmet hat. Also, wie ihr schon gehört habt, heute dabei der Jan.
Ja, moin. Und ich sage heute nicht Blut für den Blutgott, ich sage Schädel für den Schädelthron. So.
Genau. Einfach genug Catchphrases hier. Zwei. Einer alleine reicht nicht, deswegen brauchen wir zwei.
Genau.
Genau. Jan, was hast du denn heute zu trinken dabei?
Ich habe heute mal wieder, weil ich immer noch meinen Vorrat nicht leer habe, eine Flasche Simply Tea hier. Dieses Mal Zitrone. Und ich hab die Befürchtung, dass ich bis Ende 43, also 2043, diese Kästen nicht leer haben werde.
Sehr gut. Okay. Ich habe heute einen Störtebeker Hanseporter, wo ich tatsächlich meine Meinung revidieren muss. Das beim Necron-Podcast, da habe ich gar nicht gesagt, dass ich es hatte, da hatte ich es auch. Da fand ich es besser als beim letzten Mal, auch wenn es immer noch sehr süß ist.
Okay,
Also,
spannend.
Prost. Liebe Gäste, setzt euch zu uns an den Stammtisch. Heute ein kleines Stammtischduo. Rein über den nicht ganz so extrem langen Index World Eaters, aber das kennt ihr ja schon. Wir sind ja vor gar nicht allzu langer Zeit den Codex in der 9. Edition durchgegangen.
War das nicht erst vor 3 Monaten oder so?
Es könnte sein, das ist
Ich
wirklich.
meine.
Naja, aber die 10. macht alles neu und somit auch die World Eaters. Auch die World Eaters haben eine Army Rule bekommen, die auch sehr ähnlich ist zu dem, was in der 9. Edition so los ist, aber erzähl uns mal, wie es im aktuellen Index so aussieht.
Ja, genau. Also wir hatten ja in der Road to 10. schon drüber gesprochen. Wir haben jetzt quasi die Spielmechanik von Warcry in den Formen der Blessings of Khorne bekommen. Und die lässt uns zum Beginn jeder Runde 8 Würfel werfen. Und wir suchen dann aus diesen 8 Würfeln möglichst viele und hochstufige Paschs raus. Es gibt hier auf der, also wir haben insgesamt 6 Boni, die wir uns freischalten dürfen. Immer 2 davon dürfen wir aktivieren. Und wir haben hier zum Beispiel für 2 irgendwelche Doppel gibt es einmal die Rage-Fueled Invigoration. Die lässt uns 2 Zoll auf unsere Movement-Charakteristik hinzufügen, was
Das
sehr
finde ich
cool
schon
ist.
ziemlich gut, ja, muss ich auch sagen.
Ja. Dann Wrathful Devotion, das macht, dass wir ein Fino Pain von 6 plus bekommen. Und wenn wir bereits einen haben, da gibt es aber nicht so viele Modelle tatsächlich, dann haben wir einen 5 plus Fino Pain, was ich auch sehr gut finde, wenn ich ehrlich bin.
Finde ich auch okay, aber ich glaube, ich will lieber die 2 Zoll zusätzliche Bewegung als den 6er Phenopen
Absolut. Ich erzähle gleich warum, wenn wir die letzte gelesen haben.
haben.
Wenn wir mindestens ein Double aus 2 Dreien oder mehr haben, dann dürfen wir unsere Nahkampfwaffen Sustained Hits 1 geben, das heißt 6 explodieren. Auch sehr gut.
Ja, gerade da vieles im Nahkampf schlechter geworden ist, darüber werden wir heute wahrscheinlich noch ein bisschen öfter sprechen und mehr Treffer dann doch schon nicht verkehrt sind.
Ja. Was macht denn Total Carnage, Christian? Ich muss ja nicht nur ich hier reden.
Genau. Da kann ich entweder einen Vierer-Pasch oder irgendeinen Drilling nutzen und kann dann jedes Mal, also kriege ich Fight on Death auf die 4 Plus im Prinzip. Also, wenn eine meiner Modelle im Nahkampf getötet wurde und noch nicht gekämpft hat, darf ich auf die 4 Plus, darf ich es erstmal kurz stehen lassen, noch eine Attacke oder meine Attacken durchführen mit dem Modell und es dann am Ende der Nahkampfphase oder dieses Nahkampfs vom Tisch entfernen.
Genau, ja.
Dann haben wir noch die Warblades. Da brauchen wir entweder einen 5er-Pasch oder wieder irgendeinen Triple, also Drilling. Und dann bekommen alle Nahkampfwaffen der Armee Lethal Hits, also Sechsenwunden oder andere Critical Hits Wunden automatisch. Wobei, ja gut, gegen Fahrzeuge könnte das durchaus wichtig sein, also gegen fahrzeuglastige Armeen. Ansonsten glaube ich, finde ich es nicht so mega stark.
Habe ich auch gedacht, tatsächlich. Ich habe jetzt 3-mal World Eaters schon gespielt. Und lustigerweise gegen Death Guard und gegen Space Marines war das super hilfreich, weil in der Regel haben wir Stärke 5 oder 6, was immer gerade so reicht, um zu wunden. Und wenn wir dann automatisch, also Infanterie und Fahrzeuge sowieso nicht. Und wir haben nicht so wahnsinnig viel Anti-Tank in der Armee. Und deswegen sind die Lethal Hits richtig gut, weil wir immer noch den Gegner einfach in Würfeln ertränken. Und dann sind die echt hilfreich.
Okay. Gut, das werden wir gleich weiter noch sehen, aber schon mal guter Einwand auf jeden Fall. Und dann haben wir noch die Unbridled Bloodlust. Da brauchen wir einen 6er Pasch oder einen Drilling mit mindestens 4 Vieren. Und das ist, glaube ich, auch wirklich die stärkste Fähigkeit, denn man bekommt Advance und Charge. Das heißt, ich darf in der Runde, in der ich vorgerückt habe, auch noch angreifen. Das erhöht natürlich, wie wir alle wissen, die Angriffsreichweite nochmal nicht unerheblich, so zwischen 1 und 6 Zoll.
Ja, tatsächlich je nach Aufstellungszone. Ich habe gegen Deathguard gespielt. Habe ich mit Engron den Turn 1 Charge ohne Probleme geschafft, weil wir 2 Zoll auf die Movement-Charakteristik bekommen. Das heißt, er bewegt sich standardmäßig nicht mehr 12, sondern 14, beziehungsweise ich gucke gerade, ist das sogar 14? Ne, ich meine 12 hat er Standard. 14, genau, das ist auf 16 Zoll hochgegangen. Wir können über einen Stratagem automatisch 6 Zoll advancen und dann noch chargen. Und es war halt sofort der Primarch mitten in der Linie von der Death Guard und das hat tatsächlich in Runde 1 schon so einen Impact gehabt, dass die super lange brauchten, um sich davon zu erholen. Und das geht ja auch mit mehreren Einheiten. Also das, wir haben viele Einheiten, die jetzt im Vergleich zu früher sehr schnell geworden sind. Und gerade die Kombination, die du eben auch sagtest, ne, mit Rage Fueled Invigoration, 2-2 Movement und Unbridled Bloodlust ist wirklich, wirklich gut.
Ja.
Und auch gar nicht so unrealistisch tatsächlich.
Na gut, du brauchst ja entweder einen irgendeinen Pasch und dann noch einen 6er Pasch oder ein Drilling. Kann passieren, muss aber. Also nichts, worauf man sich verlassen sollte bei 8 Würfeln.
Ja, kommen wir aber auch gleich noch zu, tatsächlich.
Genau, genau. Mhm. Okay, dann hat natürlich auch, haben auch die World Eaters eine Detachment Rule bekommen. Was macht denn der Relentless Rage?
Genau, im Prinzip ist das unsere alte Armee-Regel. Die macht, dass wenn wir gecharged sind und zum Kämpfen ausgewählt werden, wir 1 auf die Stärke und zu den Attacken dazu bekommen, wenn wir mit Nahkampfwaffen zuschlagen.
Mhm.
Ja, simpel, but gimpel, keine Ahnung, ist halt nice. Also macht sich immer noch bemerkbar und ja.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall, mehr Attacken sind immer gut. Wir haben es schon gesagt, Nahkampf ist in dieser Edition bisher tendenziell eher ein bisschen zurückgefahren worden.
Mhm.
Also sieht gerade nicht nach einer Nahkampf-Edition aus und das sieht man auch teilweise an den Attackenanzahlen, aber gut, wir hatten es ja beim Codex der 9. schon gesagt, manchmal waren es auch einfach zu viele Attacken, weil man den Gegner dann die Unit overkillt hat. Das ist jetzt nicht mehr ganz so häufig der Fall, aber es reicht immer in der Regel noch aus, nicht wahr?
Ja, ist wirklich so. Also selbst, ich sage selbst mal, irgendwelche Terminatoren oder so sterben meistens im Overkill bei denen, wenn man ankommt.
Genau, das ist ein großes Problem. Helfen uns denn dabei, die Stratagems anzukommen und wie schätzt du sie insgesamt so ein?
Tatsächlich sind die Stratagems, die wir haben, für mich bei den Armeen, die ich mir bisher angeguckt habe, mit die besten. Ankommen, also gerade für die Bewegung ist halt die Apopleptic Frenzy, mein Gott. das blaue Stratagem mit dem Pfeil für 1 CP. Sehr hilfreich, das hatte ich eben schon erwähnt. Da bekommen wir automatisch einen 6 Zoll Advance.
Genau, und was mit dann Advance und Charge wirklich sehr, sehr mächtig ist.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Ansonsten fand ich noch ganz gut vor das Skull Throne. Das haue ich in der Nahkampfphase raus und dann kann ich eine World Eaters Unit auswählen, die noch nicht gekämpft hat diese Runde und die kann dann jedes Mal, wenn sie eine Nahkampfattacke gegen Charakter, Monster oder Fahrzeug ausführt, 1 zum Wound Roll zu addieren. Also wichtig zu wissen, gut, Targets a Character steht leider nicht Character Unit, weil ansonsten jede Unit, wo sich ein Character anschließt, wird automatisch zu einer Character Unit. Das wird dann, weil es hier explizit von Charakter gesprochen wird, wohl nicht der Fall sein, aber du hast es schon angedeutet, gegen Monster und Fahrzeuge hat man nicht so richtig viele Mittel und plus 1 to Wound ist dann halt schon sehr mächtig, um dann nicht unbedingt alles auf die 5 oder im schlimmsten Fall auf die 6 zu wunden, sondern wenigstens auf 4 und 5.
Genau, ja. Was ich auch, also eigentlich, wie gesagt, können wir fast über alles sprechen. Was für unsere Sustainability natürlich immer super ist, kostet allerdings auch 2 CP, ist Corn Cares Not. Das dürfen wir in der Fightphase benutzen, nachdem eine Einheit, nachdem wir als Ziel gewählt wurden, und dann wählen wir halt eine World Eaters Einheit aus und die bekommt minus ein Damage. Lustigerweise, ich habe mich heute mit meinem Kumpel drüber unterhalten, der hat nämlich so ein bisschen darüber gejammert, dass die Death Guard das verloren hat.
Ja.
Korn hat's bekommen jetzt.
Ja gut, als Stratagem hat die Death Guard das auch für 2 CP. Mhm. Aber ist natürlich ein Riesenverlust, wenn man es armeeweit vorher als Sonderregel hat und jetzt nur noch als Stratagem das dann auch noch dicke 2 CP kostet.
Ja, aber hier ist das wirklich nicht schlecht. Also gerade, sag ich mal, auf Angron oder auf eine Einheit Terminatoren, 8-Bound und so weiter, ist das richtig gut.
Ja, das stimmt. Genau, dann gibt es noch ein Stratagem Blood Offering, das macht das sogenannte Sticky Objectives. Das heißt, ich kann das auf eine Unit sprechen oder nutzen, nicht sprechen, ist ja kein Zauberspruch, sowas gibt es ja auch in dem Sinne gar nicht mehr. Wenn die einen Missionszielmarker kontrolliert, dann kann sie sich dann demnächst vom Missionszielmarker runter bewegen und du kontrollierst ihn trotzdem immer noch.
Ja, genau. Aber es muss ja sein, dass meine Einheit getötet wurde, ne? Also es ist dann einfach, ich werde runtergeschossen und kann aber sagen, nö, für 1 CP bleibt das meiner.
Ja, genau, stimmt, runter. Ja,
genau. Getötet, ja. Aber das ist halt super, gerade für Kultisten, weil unsere Kultisten sind ja jetzt inzwischen auch wirklich Nahkampfschweine geworden. und das ist schon, also ich habe das eigentlich in jedem Spiel tatsächlich bisher benutzen müssen. Weil gerade wenn du gegen irgendwas spielst, was viel schießt, Beispiel Tau, kommt das sehr schnell zum Einsatz.
Das glaube ich.
Ja.
Okay. Ja, damit bleibt eigentlich nur noch Gory Massacre, aber das fand ich tatsächlich das Schwächste aus meiner Sicht.
Ja.
Auch das kann man in der Nahkampfphase einsetzen und geht auf eine World Eaters Einheit, die einen Charge gemacht hat und dabei ein oder mehrere feindliche Einheiten zerstört hat. Und dann darf ich mich, dann müssen alle feindlichen Einheiten innerhalb von 6 Zoll Umkreis in ihrer Command Phase einen Battleshock-Test machen.
Genau.
Und sollte sie unterhalb seiner Stärke sein, nochmal 1 von dem Test abziehen.
Ja.
Ist halt mit 6 Zoll ist die, also die Reichweite für mich zu gering. Ansonsten nochmal einen zusätzlichen Battleshock-Test zu erzwingen in der Command Phase ist schon nicht schlecht, aber ich weiß nicht, wie oft das zum Tragen kommt in 6 Zoll Reichweite.
A, selten, glaube ich. Also es ist jetzt tatsächlich relativ belohnend, wenn man auch große Blöcke Berserker spielt, so ist es nicht. Hm. Aber ich habe selber festgestellt, also ich habe jetzt mehr, also ich bin jetzt deutlich zweistellig auf jeden Fall schon bei meinen Spielen und ich muss sagen, die Moral war bisher fast egal. Also ich habe mir das System anders vorgestellt, aber ich glaube, bei dem Spiel heute, da habe ich mit den Tau vom Kumpel gegen seine Soros gespielt. Wir haben im ganzen Spiel, glaube ich, zusammen 2-mal die Moral verloren. Und wir haben Moral 6 und 7 gehabt. Also,
ja.
Weiß ich nicht. Also, ich hab mir das härter vorgestellt, wenn ich ehrlich bin.
Das stimmt. Also, sehe ich auch so. Also, mit der Ankündigung der Edition und den ersten Sneak Peeks, wo es auch wirklich sehr Battleshock-lastig war, wie jetzt Tyranniden zum Beispiel, da hat man schon erwartet, das macht mehr aus, aber im Endeffekt ist es, glaube ich, hat es einen, wie bisher eigentlich fast immer, einen sehr geringen Impact aufs Spiel.
Ja, oder wenn mal Einheiten gebattleshockt waren, dann waren es nicht die, die halt wichtig gewesen wären,
ja, genau.
Sondern was weiß ich, irgendein Kultistentrupp hinten in der Ecke oder wie auch immer, also ich war hier die Arko-Flagge landen zum Beispiel, aber die stand halt irgendwo sonst wo.
Die sind nicht mehr furchtlos. Die sind so
ich mit meine nicht. Oder wenn, haben wir es falsch gespielt.
Ja, wahrscheinlich sind sie es nicht, weil es gibt ja im Prinzip sowas nicht mehr. Aber gerade halt so vom Hintergrund völlig mit Drogen zugepumpte Irre, die aufs Spiel, aufs Schlachtfeld losgelassen werden. Aber ne.
Ja. Aber ich glaube, Boxwalker sind es auch nicht mehr, ne?
Nee, sind sie nicht, das stimmt.
Nee, genau, ja, siehst du. Ja.
Da könnte man genauso drüber sprechen, da hast du recht. Gut, dann sind wir mit den Stratagems auch schon durch und haben nur noch die Enhancements. Die haben mich jetzt nicht so mega überzeugt, muss ich sagen. Wie sieht's da bei dir aus?
Ich habe tatsächlich fast regelmäßig 2 dabei, weil die super stark sind, gerade auf bestimmten Charakteren.
Okay.
Was ich tatsächlich immer, immer, immer dabei hatte, war auf einem Master of Executions The Favorite of Corn. Weil wir einfach den Wurf wiederholen dürfen, wenn er uns nicht gefällt. Damit erhöhen wir unsere Chance nochmal, dass wir den Advance in Charge bekommen. Und ich habe fast immer auf dem Demon Prince die Berserker-Glaive dabei gehabt, weil der einfach zuschlägt wie ein Lastwagen. Der ist schnell, der bufft seine Einheit bis zum Erbrechen und der ist wirklich der perfekte Terminatoren-Hunter und sowas. Weil der mit Stärke 11 minus 3, 3 und dann hier plus D3 Attacken meistens so bei 10 bis 12 Attacken landet im Nahkampf. Der schießt halt so einen ganzen Trupp Terminatoren raus, wenn du ein bisschen Glück hast. Alleine. Und dann kommt seine Einheit halt noch.
Okay. Ehrlich gesagt, also ich sehe den Dämonenprinz gar nicht, weil er viel zu teuer ist. Und ich nicht sehe, wie der irgendwo ankommen soll. Weil der hat keinen Schutz irgendwelcher Art und Weise.
Doch, außer weil der sich darf zu verstecken. Der darf sich, wenn du ihm keine Flügel gibst, eine Einheit anschließen.
Ach, darf er das? Also ich zumindest der von den World Eaters. Ich nicht.
Zumindest der von den World Eaters.
Ach so. Nee, ich sehe da keine Unit.
Nee, Moment. Hä? Warte mal, bin ich gerade doof?
Deswegen, auch der.
Oh, shit. Stimmt, da kannst du keine Einheit anschließen.
Genau, und damit ist er eigentlich gegen alles, was schießen kann, sofort tot. Und dafür sind 215 Punkte, oder nee, der zu Fuß kostet ja nur, in Anführungsstrichen, 180 oder so.
Ja, den habe ich gespielt. Oh, ja gut, dann habe ich den halt mitlaufen gehabt, mit der Einheit, aber er ist trotzdem Turn 1 angekommen.
Gut.
Mit Advance und Charge.
Ja. Er ist halt auch wesentlich schneller als das, was Death Guard so aufstellen kann. Also ich würde in der Death Guard zum Beispiel nie spielen.
Nee, hier, da bin ich bei dir.
Durch die ganzen Bewegungs-Shenanigans kann man ihn vielleicht sogar mal in Betracht ziehen, aber ich finde ihn immer noch zu teuer. Gut, wir sind aber noch bei den Enhancements.
Ja.
Zwei hast du schon genannt. Gehe ich nochmal schnell die anderen beiden durch. Wir haben noch Battle Lust. Das erlaubt mir, das Heroic Intervention Stratagem für 0 CP einzusetzen. Und es auch einzusetzen, wenn es sonst schon genutzt wurde. Grundsätzlich ist das immer gut, allein mehrfach die Möglichkeit zu haben, ein spezielles Stratagem einzusetzen und dann auch noch für 0 CP. Aber das Heroic Intervention Stratagem ist nicht mehr so wichtig wie letzte Edition, weil man einen Charge einer feindlichen Unit braucht, um es zu nutzen. Also es ist immer noch nicht schlecht, ja. Also ich finde es auch noch okay und gut, aber es ist nicht mehr so stark wie in der 9. Edition.
Ja, definitiv.
Genau. Und dann haben wir noch den Helm of Brazen Ire. Bekommt man, achso, da halbiert man den Schaden von jeder Attacke, die man reinbekommt. Das wäre dann vielleicht noch was, um den Dämonenprinz ein bisschen haltbarer zu machen. Aber ansonsten würde ich es nicht, also die meisten Charaktere haben halt ihren Unit-Schutz, also die Bodyguard-Unit. Da sehe ich es dann nicht unbedingt, aber auf so einer Unit würde ich es dann sehen. Wie einem Dämonenprinzen.
Ja.
Okay. So viel zu den Sonderregeln, die wie bei allen Indizes, hat ja schon mal Nikons angesprochen, angenehm schlank sind. Hoffentlich hälten die Kodizes das durch, aber ich befürchte nicht. Genau. Irgendwas müssen wir auch noch zusätzlich haben. Dann sind wir schon bei dem wahrscheinlich Centerpiece-Modell dieser Armee, der jetzt, glaube ich, auch häufiger den Tisch sehen wird, obwohl man ihn auch schon in der 9. durchaus mal gesehen hat.
Ja, Khan ist super. Nein. Nein, Engron. Ja, genau. Und Engron ist absolut spielbar. Alter Schwede, ist das ein Biest.
Ja.
Wie würdest du ihn denn, das würde mich jetzt einfach mal interessieren, wie würdest du ihn denn mit den anderen Primarchen vergleichen?
Tatsächlich kann ich dir nur einen Vergleich aktuell zu Mortarion geben. Mit den anderen Primarchen habe ich mich noch nicht so sehr beschäftigt. Ich weiß aber, oder ich habe gehört, dass Magnus sehr gut geworden ist. Mortarion ist deutlich schlechter als Angron. Also wirklich deutlich schlechter.
Ja.
Also sie haben erstmal so defensiv ist ähnliches Profil, außer dass Mortarion noch den 5er 4 Nopain hat, der wirklich nicht schlecht ist. Aber er ist halt langsamer, schlägt viel schlechter zu und die Sonderregeln, die er verteilt, sind auch noch deutlich schwächer als das, was Angron macht.
Ja. Muss ich auch sagen. Also der einzige Primarch, den ich noch besser finde als ihn, ist tatsächlich der Löwe. Einfach weil der lächerlich brutal zuschlägt. Hm. Also noch härter als der Auserwählte des Gottes des Mordens und des Blutvergießens. Aber ja, also Engron, man muss dazu sagen, Engron kostet 435 Punkte, der ist richtig teuer. Hat aber tatsächlich bisher in jedem Spiel seine Punkte reingeholt. Der hat 14 Zoll Bewegung, eine Toughness von 11, ist also nur so mittelwiderstandsfähig tatsächlich.
Stimmt, Safe von 2. Mortarion hat Toughness 12, stimmt, fällt mir auch gerade auf, ja.
Genau. Hat ein Safe von 2 plus, 16 Lebenspunkte, ein Leadership von 5 und ein Objective Control von 6. Hat nur die beiden Nahkampfwaffen, Samniarius und Spinegrinder. Da kann er entweder einen Strike machen mit 8 Attacken, wo er auf die 2 trifft, Stärke 16, minus 4, D6 plus 2, was eigentlich auch schon ein beeindruckendes Profil ist.
Hm.
Oder er macht einen Sweep damit, dann hat er 18 Attacken auf die 2, 8, minus 2, 2, auch hervorragend, um Infanterie wegzukleaven. Ja, ansonsten hat er die Fähigkeit Reborn in Blood, die war ja früher eine Fähigkeit auf unserer Bloodhise-Tabelle, die haben wir jetzt hier in seinem Datasheet mit verbacken. Und zwar, wenn wir bei unseren Blessings of Khorne 3 Sechsen werfen, dann dürfen wir ihn wiederbeleben und in die Reserve setzen. Heißt, wir kriegen ihn erst eine Runde später, aber immerhin ist er wieder da und er ist nicht mehr so einfach zu töten wie früher.
Hm.
Als Aura hat er die Wrathful Presence. Da dürfen wir uns wieder in der Charge-Phase eine von 3 Auren aussuchen. Das kennen wir von den anderen Primarchen auch oder auch von vielen Supreme Commandern. Einmal gibt's das Glorious Bloodletting. Das macht, dass wir eine Einheit innerhalb von 6 Zoll, also alle Einheiten von den World Eaters innerhalb von 6 Zoll dürfen kriegen plus 1 auf den Wurf. Nett. Mhm. Vor allem mit dem Advance und Charge und so weiter.
Auf jeden Fall, ja.
Da gibt es die Infectious Rage. Das finde ich nicht so doll, wenn ich ehrlich bin. Das macht, dass eine World Eaters Einheit, die unter ihrer Starting-Stärke ist und sich innerhalb von 6 Zoll ihm befindet, plus 1 auf die Attackencharakteristik bekommt. Und wenn sie nur eine Starting Strength von 1 hat, dann wird sie halt so, als wenn sie nur die Hälfte, ja, genau, Lebenspunkte
verloren hat. Nee, wenn sie die dann Lebenspunkte verloren hat, dann.
Ach so, ja. Ja. Ansonsten noch Righteous Slaughter, da bekommen wir innerhalb von 6 Zoll ein Full Reroll auf Hits. Mhm. Ein Glück haben wir weniger Rerolls im Spiel.
Das stimmt. Aber ja, also die erste und die dritte Fähigkeit finde ich schon sehr, sehr gut.
Ja, muss ich auch sagen. Gepaart mit dem Vierer Retter ist ja schon sehr stabil.
Mhm. Das stimmt. Mhm. Also sieht man öfter, deiner Meinung nach.
Ich glaube, wir werden in fast jeder World Eaters Liste sehen.
Mhm. Er kostet sogar nur 415 Punkte, wenn ich es richtig gesehen habe.
415, okay, ja.
Und Mortarion kostet 370 und ist wirklich erheblich schlechter. Aber Death Guard ist ein ganz anderes Thema. Mhm. Genau, dann Khan hast du schon angesprochen, gehe ich kurz durch. Ja, wir kennen ihn alle lange. Er hat auch eine, finde ich, sehr gute Sonderregel mit Legendary Killer, die
es, oh ja,
ihm und seiner Unit, die er anführt, erlaubt, Einsen im Wund und im Treffer- und Wundwurf zu wiederholen. Kann man gut was mit anfangen. Sein Problem ist, dass er in jeder Charge Phase, wo er nicht im Nahkampf ist, ja, einen Battle Shock Test, ne, was muss er testen? Einen Leadership Test machen muss, und wenn er den verhaut, gut, bei Leadership 6 schwierig, aber möglich, dann stirbt ein Modell seiner Unit, also ein Khorne Berserker, weil er sich nur denen anschließen kann. Und dann hat er noch die Berserker-Frenzy, wenn er zerstört wurde und noch nicht gekämpft hat in dieser Nahkampfphase, dann darf er nochmal attackieren.
Was Geiles.
Ja. Aber gut, dafür muss er natürlich auch im Nahkampf zerstört werden, aber.
Ja, ja.
Genau. Er haut auch ganz gut zu mit 8 Attacken auf die 2, Stärke 6, minus 2, 3 Schaden, das ist ganz gut. Stärke 6, ja. Ist okay gegen Infanterie, sagen wir so.
Ja, 7, wenn wir chargen, ne? Das ist schon okay. Ja, also damit wurden wir halt auch Custodes und Death Guard auf 3.
Genau. Stärke 6 ist tatsächlich auch so ein Sweet Spot, weil es gibt wenig Toughness 12 Modelle. Das heißt, ich verwunde eigentlich fast alles mindestens auf die 5.
Genau.
Okay, dann haben wir den Lord Invocatus. Ist er immer noch so wichtig und klar, das Modell, das man mitnehmen muss, wie in der 9. Edition?
Ja, tatsächlich. Also das ist neben Engron ein Modell, was ich, glaube ich, in jeder Liste sehe, weil er hat seine Road of 8 Bloody Steps behalten. Die ist jetzt leicht anders. Er selber hat einen Scout-Move von 6, also er hat einen 6-Zoll Pre-Game-Move. Und zwei World Eaters Infanterieeinheiten innerhalb von 6 Zoll um ihn bekommen dasselbe. Dadurch haben wir wieder mehr Bewegung und damit kann man es auch, ne, wir hatten schon über die Tabelle gesprochen, relativ einfach schaffen, wieder Turn 1 den Charge zu machen.
Das stimmt. Leider nur World Eaters Infanterieeinheiten, die er dann noch 6 Zoll vor scouten lassen kann, aber sonst wäre es auch zu hart, wenn man jetzt Angron oder so wählen könnte.
Ja, nee, aber Angron ist sowieso so schnell genug, der schafft das.
Das stimmt.
Und so viel anderes haben wir ja gar nicht tatsächlich. Also es betrifft nur unsere Fahrzeuge nicht, aber ich sehe bisher nicht, warum wir den hinnehmen sollten.
Und den Demon Prince halt nicht.
Aber nee, genau, der ist ein Monster, ja.
Da sind wir schon einig, den nehmen wir nicht mehr mit.
Okay, na gut. Warte, ich gehe eben zur Vitrine und werfe ihn in den Müll.
Genau.
Jo.
Okay, so viel zu Lord Invocatus. Dann zum berühmt-berüchtigten Dämonenprinz. Ja, was soll man sagen? Also ich habe meine Meinung ja schon gesagt, ich finde ihn zu teuer, da er aus jeder Richtung beschossen werden kann, sobald er sich irgendwo hervorwagt. Und dafür kostet er mit 220 Punkte ohne Flügel, Gott, und 215 Punkte mit Flügeln. Viel zu viele Punkte. Auch wenn der ohne Flügel tatsächlich eine richtig coole Sonderregel hat, nämlich die Infernal Fortitude, die in 6 Zoll Umkreis allen World Eater Infantry Units ein 4 plus Retter gibt, was wirklich stark ist. Aber wie gesagt, den musst du sonst die ganze Zeit versteckt halten, sonst ist er tot. Und selbst versteckt ist er nicht sicher, weil es zurzeit auch sehr, sehr gutes indirektes Feuer gibt.
Das stimmt, ja.
Genau, was macht er sonst noch? Auch die zweite Sonderregel ist gut, wenn er dann einen Charge machen kann, dann haben seine Nahkampfwaffen die Devastating Wounds Ability und da wissen wir alle, die ist wirklich gut. Und die kann sogar mit 14 Attacken im Sweep dann auch mal ausgelöst werden, mit Stärke 8, AP 0, 1 Schaden. Ja, und der Strike hat 6 Attacken, Stärke 10, minus 2, 3 Schaden und trifft jeweils auf die 2.
Ja.
Ist schon nicht schlecht, gerade auch, ja, ich kann verstehen, dass du den mit den Zusatzattacken gerne spielen wollen würdest, aber mir wäre, wie gesagt, viel zu teuer dafür, dass er halt die ganze Zeit targetable ist.
Ja. Nee, ich mag den nach wie vor. Also wenn man die Punkte über hat, wir kriegen für die Punkte auch andere Einheiten zugegeben, aber momentan kriegen wir keine anderen Einheiten, weil geht nicht. wenn die mehr verfügbar sind, wahrscheinlich würde ich den dann auch tauschen. Aber bisher spiele ich den sehr, sehr gerne.
Ach, kann man 8-Bound immer noch nicht kaufen?
Nö. Also es war jetzt irgendwann mal ein Schwung bei Kutami reingegangen und irgendwie so nach 2 Tagen war dieser Schwung dann auch wieder weg. Okay, aber ansonsten habe ich nicht gesehen, dass die mal wieder erhältlich werden.
Okay, dann erzähl uns mal, warum der Dämonenprinz mit Flügeln 5 Punkte weniger kostet.
Weil er die quasi mit einem Flügelschlag verloren hat. Nee, tatsächlich seine Aura-Abilities finde ich persönlich nicht so stark.
Das stimmt.
Wie die von dem anderen. Der Oath of Khorne macht, dass er zum Start der Battle Round eine Einheit der gegnerischen Armee wählen kann und dann zum Start der Schlacht, Entschuldigung. Und wenn er die während des Spiels angreift, dann darf man alle Treffer und alle Wundwürfe wiederholen. Und wenn man zum Ende der Schlacht diese Einheit nicht zerstört hat, dann ist er stattdessen zerstört, weil Khorne ihn bestraft. Und Bloody Terror macht, dass er zum Start der Fight Phase jede feindliche Einheit innerhalb der Engagement Range einen Battleshock-Test machen muss. Da habe ich zuerst gedacht, oh, das ist ganz schön gut. Inzwischen weiß ich, naja, geht so.
Richtig. Ja. Also im Endeffekt verhinderst du, wenn dann nur, wenn sie es tatsächlich mal versauen, dass man da Stratagems drauf spielt.
Ja.
Oder vielleicht dann, dass du irgendwie so eine Missionskarte dann noch scorest, weil die dann keinen OC-Wert mehr haben und er ja einen OC-Wert von
3
mitbringt, genau.
Ja.
Ja. Nee, wie gesagt, finde ich auch nicht so doll.
Also mit Flügeln auf gar keinen Fall. Ich würde ihn dann mit dem Trophy Rack spielen, eben, dass er den Viererretter gibt.
Das stimmt. Okay, und dann vielleicht noch, wie gesagt, den Helm, dass er den Schaden halbiert. Wie viel kostet der Helm?
Ich meine 25, ich gucke gerade.
Ja, genau. Dann sind wir schon bei 245 Punkte und puh. Da sind wir schon, das ist schon sehr teuer.
Ja.
Okay. Ja, dann haben wir noch den World Eaters Lord on Juggernaut, also den Lord Invocatus ohne den Namen. Mhm. Auch nicht so gut, aber immer noch finde ich ganz nützlich, weil auch seine Sonderregel der Aggressive Advance nicht schlecht ist.
Ja.
Weil die Einheit, die er anführt, was lustigerweise für eine Mounted Unit alles Infanterie-Units sind, nämlich 8-Bound, Exalted 8-Bound oder Khorne Berserkers, die Unit darf die Würfe für Advance Rolls, Charge Rolls und den Blood Surge Roll, also wenn es Berserker sind, da kommen wir gleich noch dazu, wiederholen.
Ja.
Also macht er die auch ein bisschen fixer, je nachdem, wie man so würfelt.
Ich habe ein bisschen schief geguckt, als ich die das erste Mal gesehen habe. Aber tatsächlich ist er ja dann fast so schnell wie die 8-Bound und man kann den da gut drin spielen.
Hm, das stimmt. Und dann hat er noch die Bloody Stampede. Also wenn die Einheit, die er anführt, oder er selbst einen Charge macht und dann kriegt die Einheit in Engagement Range auf die 2 bis 3 eine Mortal Wound, auf die 4 bis 5 W3 und auf die 6 W3 plus 3 Mortal Wounds. Ja, ist okay. Also Mortal Wounds noch zusätzlich zu machen, ist immer nett.
Ja.
Aber, also, punktetechnisch, habe ich jetzt gar nicht geguckt, wo ist er? Lord on Juggernaut 120 ist auch schon ganz schön deftig mittlerweile. Also die Charaktermodelle sind alle relativ günstig geworden. Außer, wie ich sehe, gerade bei den World Eaters, die sind alle relativ teuer.
Aber auch nur, glaube ich, weil die wirklich einen exorbitanten Output haben, wenn die ankommen. Das ist halt immer so dieses, ne, wenn die ankommen. Mhm. Aber die haben halt schon wirklich, die hauen alle zu wie ein LKW. Das ist wirklich heftig.
Ja, sind fast alle irgendwie Space Marine Killer, weil die fast alle mindestens zwei Schaden machen.
Ja.
Auch er hat dann insgesamt 11 Attacken. Stärke 6, minus 1, 2 Schaden. Schon okay. Also 7 davon treffen auf die 2, 4 auf die 3. Ja.
Auch hier könnten wir eine Berserker-Gleve nehmen, weil er hat ja die 8-Bound, die wirklich gut tanken können. Dass er zur Not dann auf 10 Attacken gegebenenfalls hochgeht.
Mhm.
Ne? Mit plus 1 zu Wound und so. Mit Mortal Wounds im Charge kann man auch mal ein Fahrzeug knacken. Aber ja, müsste man mal schauen.
Mhm. Genau. Okay, dann kommen wir wahrscheinlich zu deinem Lieblingscharaktermodell nach Angron.
Mhm.
Dem Lord of Execution.
Jo, der Master of Execution, Der ist ein Trophy-Taker. Der gibt seiner gesamten Einheit Fight First. Was schon mal ziemlich geil ist, weil wir den halt auch Kornberserkern anschließen dürfen. Und was aber noch viel cooler ist, der hat einen Murderous Swing. Das heißt, jedes Mal, wenn er gegen ein gegnerisches Charaktermodell oder eine Charaktereinheit kämpft, hier haben wir dieses Unit mit drin, da darf man den Treffer und den Wundwurf wiederholen. Was ziemlich cool ist. Ansonsten hat er eine normale Space Marines Deadline, sage ich mal. Und das, was halt interessant ist, ist die Axe of Dismemberment. Damit hat er 5 Attacken beim Charge, also 6. Trifft auf die 2, Stärke 7, minus 2, 2. Hat Devastating Wounds drauf und Precision. Das heißt, wir können mit dem hervorragend gegnerische Charaktere raussnipen. Und bei der Death Guard hat das hervorragend gegen den Lord of Contagion funktioniert.
Hm.
Dass der einfach über seinen Punkten den einfach rausgeballert hat.
Ja.
Quasi.
Also ich denke, allein das Fight First in dieser Armee ist die 80 Punkte, glaube ich, wert.
Auf jeden Fall, ja.
Genau. Und dann, wie gesagt, gegen Charaktermodelle oder Units mit Charaktermodellen ist er wirklich unangenehm.
Ja.
Ja, so viel zu den Charaktermodellen. Kurz und schmerzlos, im Gegensatz zu den Necrons, die ihr entweder schon gehört habt oder hören werdet.
Die kommen in 2 Tagen. Standpunkt des Releases dieses Podcasts.
Achso, okay. Gut, ja, dann bei der ikonischsten Standardeinheit, den Khorne Berserkern. Da hat sich aus meiner Sicht gar nicht so viel geändert zur letzten Edition. Ein bisschen weniger Attacken, aber durch den Charge holen sie das wieder raus.
Ja.
Und Blood Surge ist eigentlich, meine ich, genauso geblieben. Immer wenn man beschossen wird und dabei mindestens ein Modell verliert, darf man sich W6 Zoll auf die nächste feindliche Einheit zubewegen.
Genau.
Genau.
Das Einzige, wo ich hier so ein bisschen meine Bedenken hatte, ist, die haben halt exakt dieselbe Deadline wie normale Chaos Space Marines.
Mhm.
Auch im Nahkampf 5-1-1. als die Preview für den Index kam, war aber die Statline noch anders. Da hatten sie nämlich nicht den Ordensbonus, dass sie auch noch eine Attacke on top kriegen. Stimmt. Also dadurch sind die jetzt slightly besser. Ich hatte sehr Angst, weil ich die echt nicht so toll fand am Anfang, aber inzwischen mit den Stratagems gehen die auch immer noch gut ab, wenn man sie hier nach vorne kriegt.
Ja, das stimmt. Und so ein Fünfer-Trupp kostet uns 115 Punkte.
Ja.
Nicht ganz günstig, aber ist okay. Also dafür können sie ein bisschen was machen als Standard-Unit.
Auf jeden Fall.
So, du hast schon gesprochen von den Jackals und hast sie als durchaus lohnenswert bezeichnet. Warum sollte man die Kornkultisten denn mitnehmen?
Ja, in der letzten Edition war es ja so, dass die Jackals halt immer so ein bisschen, ja, warum soll ich die mitnehmen, wenn ich Kornberserker habe? Das ist jetzt teilweise auch noch so. Was ich aber gut finde, ist, dass die Jackals halt billiger sind. Wie du hast es eben schon gesagt, Kornberserker sind verhältnismäßig teuer. Wir kriegen 10 Jackals für 75 Punkte. Was halt nuts ist, weil die, ich sag mal, die sind halt so gut wie Ork Boys im Verhältnis. Haben eine Toughness von 3 zwar nur, haben einen Save von 6, geht also so. Aber ein 6er Fino Pain. Und sie haben die Fähigkeit Objective Ravaged. Das macht, dass wir am Ende der Command Phase, wenn diese Einheit auf einem Objective Marker steht und den kontrolliert, dann bleibt er auch unter unserer Kontrolle. Ne? Das ist das, was ich meinte. Das ist schon mal super. Und die haben eine Ikone von Korn. Das heißt, jedes Mal, wenn sie einen Blessing, wenn ich einen Blessing of Korn Roll mache und die auf einem Objective Marker stehen, dann darf ich einen der Würfel wiederholen, was auch super, super, super ist. Und selber für Kultisten muss man wirklich sagen, schlagen die relativ gut zu, weil die können auch Space Marines töten. Die normalen haben Sustained Hits 1 drauf, 2 Attacken auf die 4, 3, 0, 1. Das ist, naja.
Ja,
eher schlecht, genau. Aber wir haben einen Mauler Chain Blade in der Einheit mit drin. Das sind 2 Attacken auf die 5 zwar nur, aber Stärke 5 minus 1, 2. Das ist schon cooler. Und der Dishonored in der Einheit darf noch einen Sky Smasher kriegen. Damit hat er 4 Attacken, 4 minus 1, 2 und trifft auf 4 plus. Und das für 75 Punkte, glaube ich, kann man sich echt nicht beschweren.
Ja.
Alternativ können wir auch 2 von den Dishonored, wenn wir 20 spielen, mitnehmen.
Ja, ich sehe, also, aber wie bei Kultisten standardmäßig ein bisschen wenig Input. Aber der 6er Phenopen ist schon ganz okay. Aber ja.
Also im Vergleich zu anderen billigen Einheiten, ich sage jetzt auch mal Grotz oder Ripper Swarms, Termaganten, finde ich die schon nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich glaube, ich würde auf den Output lieber verzichten und weniger als 75 Punkte zahlen, so wie jetzt bei den Standard-Kultisten oder Death Guard-Kultisten, die, glaube ich, um die 55 Punkte kosten.
Ja, das mag sein, ja.
Aber so, naja gut, man kann immerhin, wie du sagst, nochmal die letzten 2 Space Marine Intercessor oder Infiltrator oder was auch immer auf dem Marker angehen damit.
Ja.
Gut, was haben wir noch? World Eaters Terminatoren. Ja, im Prinzip auch so wie alle Terminatoren, die wir in der Chaos Range so kennen, außer die Sonderterminatoren. Gleiche Waffenauswahl und die Sonderregel Bloody Fury. Immer wenn sie eine Attacke machen, addieren sie 1 zum Trefferwurf. Wenn die Einheit unterhalb ihrer Starting Strength ist, also mindestens ein Modell verloren hat. Und nochmal plus 1 auf den Wound Roll, wenn sie unter halber Sollstärke sind. Grundsätzlich ganz nett, also gut, aber man will ja eigentlich keine Modelle verlieren, aber so werden sie zumindest erhalten sie ein bisschen Output, selbst wenn sie Modelle verloren haben.
Ja, genau.
So, aber wie gesagt, sonst auch nichts Besonderes gegenüber anderen Terminatoren. Ja.
Auch nicht mehr so gut wie früher, finde ich. Also früher. Vor ein paar Monaten für ein paar Wochen. Da hat man die ja durchaus gesehen. Jetzt finde ich die nicht mehr so doll, wenn ich ehrlich bin.
Ja. Ja. Bin ich bei dir. Okay, und dann sind wir bei den 8-Bound, die neue ikonische Einheit, die man nirgendwo kaufen kann und jeder, der sie hat, sich glücklich schätzen darf.
Ich bin sehr begeistert auch hier wieder von denen. Also beide Einheiten, wir haben ja 2 Einheiten 8-Bound. Die normale Einheit hat 9 zur Bewegung, also normal wie Possessed. Toughness 6, was schon mal sehr gut ist. Ein 3er Safe, 3 Lebenspunkte, Leadership 6 und Objective Control 1. Die haben einen Scout-Move von 6 Zoll, was auch schon mal richtig cool ist. Die haben einen Blessing of Khorne. Quatsch, die Blessing of Khorne dürfen sie natürlich nutzen. So. Die haben die Beacon of Rage als Aura. Die ist richtig gut. Und zwar macht die, während sich eine befreundete World Eaters Einheit innerhalb von 6 Zoll befindet und man eine Einheit angreift, die unter ihrer Startstärke, nee, immer tatsächlich, lassen wir Wundwürfe von 1 wiederholen. Und wenn man eine Einheit angreift, die unter der halben Zollstärke ist, dann dürfen wir alle Wundwürfe wiederholen. Und selber sind sie ausgerüstet mit den 8-Bound Eviscerators. Das sind 6 Attacken auf die 3, 5 minus 2, 2. Und wir dürfen bei dem Champion aussuchen, also pro 3 Modelle kriegen wir einen Champion. Ob wir eine Chainglave nehmen, die hat dann 8 Attacken auf die 3, 7 minus 3, 1. Oder ob wir einen Lacerator nehmen, der hat 4 Attacken auf die 3, 9, Stärke 9 minus 2, 3 Schaden. Die Jungs sind gar nicht mal so teuer, wie man glauben mag. Die hauen echt hart zu. Also die haben in den letzten Spielen wirklich immer richtig, richtig aufgeräumt und ihre großen Brüder quasi, die noch mehr gedopt sind, noch mehr. Ich gucke gerade, die normalen 8-Bound kosten 155 Punkte für 3. Das ist echt gar nicht mal so viel für die Statline, meiner Meinung nach.
Ja, wobei es halt auch wirklich 51,33 Punkte pro Modell sind. Das ist auch nicht wenig. Für einen 3er Safe.
Wir dürfen die aber inzwischen auch in Transporter setzen, ne?
Ja, das ist richtig.
Und das ist gar nicht so schlecht.
Okay.
Und 5er Retter haben sie, das habe ich auch nicht gesagt, genau.
Das stimmt. Und die Exalted 8-Bound?
Genau, die Exalted 8-Bound haben im Prinzip eine ähnliche Deadline. Wichtig ist, und das ist auch, glaube ich, der wichtigste Punkt bei der Einheit, sie sind jetzt nicht mehr nur in 3er-Trupps, sondern auch in 6er-Trupps spielbar, was die gleich so viel besser macht. Und die haben die Aura Overwhelming Wrath. Das macht das, wenn für jedes Mal, wenn eine feindliche Einheit von 6 Zoll einen Fallback-Move macht, dann muss sie einen Leadership-Test machen. Und wenn dieser Test fehlschlägt, dann muss sie im Nahkampf bleiben. Was super geil ist. Das war früher ein Stratagem. Jetzt haben wir das hier reingebacken. Und die sind mit den Eviscerators bewaffnet. Da hat jeder 5 Attacken, treffen auf die 2. Stärke 6 minus 2, 2, also Stärke 7 beim Charge. Und der Chef darf entweder mit einer 8-Bound Chain Fist und einer Chainglave ausgerüstet werden. Das sind. Ne, Moment, das stimmt nicht.
Die haben alle die Chain Fist und den Eviscerator und er kann die Chainglave oder die Double Chain Fist nehmen.
Genau, ja, so ist richtig. Ja. Und die Chainglave ist halt dasselbe, was wir eben hatten, nur mit einer Stärke mehr. Und die Paired 8-Bound Chain Fist sind Twin-Linked, haben 5 Attacken, treffen auf die 3, Stärke 14, minus 3, machen 2 Schaden. Womit wir unsere Anti-Tank-Waffe haben.
2 Schaden leider nur, ist ein bisschen wenig, aber Stärke 14 ist tatsächlich für eine Nahkampfwaffe, kann man das auf einem Infanteriemodell kann man das sehr hervorheben.
Ja, die sind super. Und die haben Feel No Pain von 6 plus. Und können Deep Striken. Das können die anderen auch nicht.
Und haben 5 Retter, was die anderen noch haben, genau. Und also bei beiden Units der 9er Move ist wirklich gut, finde ich. Für eine Infanterie-Einheit. Absolut krass. Aber auch hier, die kosten jetzt die Exalted 8 Bond 180 Punkte, also 60 Punkte pro Modell. Der Input stört mich ein bisschen. 3er Safe, 5er Retter ist okay, ja, aber halt auch nicht überzeugend bei 3 Lebenspunkten pro Modell.
Ja, das, wobei die Toughness 6 schon hilft, das habe ich auch festgestellt.
Ja.
Okay. Einige Wunden dann doch auf die 5. Also sie halten ein bisschen was aus, aber sobald halt irgendwas leicht Größeres da reinhält, dann sind die auch relativ schnell weg.
Genau.
Ja.
Gut, du hast schon gesagt, man kann sie auch transportieren. Dafür steht möglicherweise der World Eaters Land Raider zur Verfügung. Ein Land Raider wie jeder andere, den ihr in irgendeinem Index lesen könnt. Auch mit der Assault Ramp, ganz interessant. Also Modelle, die aussteigen, nachdem das der Land Raider gefahren ist, dürfen noch einen Charge machen. Beim 10er Move nicht ganz so wichtig für Exalted 8 Bounds, weil die können auch so aussteigen und 9 Zoll sich vorbewegen.
Ja.
Aber zumindest für den Schutz ganz gut, weil er halt ziemlich tough ist mit Toughness 12, 16 Lebenspunkten, 2 Rüster. Aber auch diese Edition ist wieder in der Lage, sowas relativ schnell kaputt zu machen. Was kostet an Punkten 255, also auch ähnlich, wie man es immer kennt. Ich weiß nicht, ob man ihn sieht. Er ist vielleicht nicht schlecht, weil er auch noch zwei von den Laserkanonen, oder vier Schuss Soul Shatter Laserkanonen mitbringen kann. Also der einzig, fast der einzig wirkliche Beschuss, um Fahrzeuge ein bisschen anzugehen. Ja. Aber wie siehst du es? Würdest du den spielen oder siehst du ihn aktuell nicht so?
Tatsächlich bin ich sehr hin und her gerissen. Ich habe ihn hier stehen. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob ich die 8-Bound da reinsetzen würde, weil, also es kommt auf die Aufstellungszone an, glaube ich. Wenn wir auf den kurzen Kanten spielen würden, würde ich die da reinsetzen, weil dann ist der Turn 1 Charge fast unmöglich. Wenn man aber die anderen spielt, wo wir die Diagonalen haben, die Vierecke und so weiter, dann würde ich sie, glaube ich, eher laufen lassen.
Ja.
Weil sie dann relativ safe den Turn 1 Charge hinkriegen. Aber das können wir uns auf dem Turnier ja nicht aussuchen. Dementsprechend ist der Land Raider für mich noch so ein Kipp-Kandidat. Du hast es eben gesagt, er hat halt guten Anti-Tank-Schaden noch dabei. Aber ansonsten macht er halt nicht viel, ne? Also, wenn diese Leute ausgestiegen sind, dann hast du da ein 250-Punkte-Modell rumstehen.
Was ein bisschen schießen kann, ja.
Was ein bisschen schießt, aber auch halt nur so, naja. Ja, ist okay.
Und vor allem, wenn du den Lord Invocatus spielst, kannst du halt auf die Units, die da drin sitzen, nicht den 6-Zoll Scout-Move sprechen.
Ganz genau, ja.
Ja, also kommt schon ein bisschen auf die Armee-Konzeption an, aber ich würde ihn jetzt aktuell auch nicht sehen.
Ja.
Gut, was sagst du zu den beiden Predator-Varianten?
Nope. Wollte die das spielen ohne Panzer, glaube ich.
Obwohl der Annihilator gegen Fahrzeuge im Beschuss okay ist, also gar nicht schlecht, weil er auch insgesamt 3 Schuss Laserkanone hat, also mit Stärke 12 minus 3, meine ich.
Ja, und D6 plus 1.
Genau, D6 plus 1 Schaden. Und die Twin Laserkanone drauf hat sogar Stärke 14.
Ja.
Und Twinlinked ist eine Option, wenn man Antipanzerbeschuss braucht. Auch eigentlich die einzig richtig gute Option, ja. Und die auch gar nicht so teuer ist, weil du kriegst 2 Stück davon, bevor du dir einen Land Raider kaufst.
Ja, aber die haben halt auch nur Toughness 10, ne? Also, ich hab einen Predator gesehen. Oh Gott, wo war denn das? Die Space Marines haben den gespielt und der ist sofort geplatzt, weil Toughness 10 reicht bei dem einfach nicht.
Das ist richtig. Auch nur ein 3er Safe, 11 Lebenspunkte. Ja. Die gehen schnell kaputt, sehe ich auch so, aber. Ja. Also bei Death Guard würde ich sie aktuell tatsächlich in Betracht ziehen, weil ansonsten hast du halt. Außer Mortarion, glaube ich, nichts, was irgendwie mehr als Stärke 10 in irgendeinem Beschuss hat.
Ja, aber die haben halt viel Liesel Hits. Also ich habe schon gemerkt, dass so die krümeln sich so ihren Schaden zusammen.
Ja.
Aber so richtig geil ist es nicht, das bin ich bei dir.
Genau. Okay. So viel. Dann den Defiler. Ich weiß gar nicht, sieht man dieses Modell irgendwie nochmal auf dem Tisch? Manche finden ihn ja ikonisch. So wie Dave von Mini Wargaming, aber ich sehe den irgendwie gar nicht. Du?
Nee, nein. Null.
Dann können wir nochmal über das Forge Fiend reden, also die Beschussvariante von den komischen großen Krabbelläufern. Mhm. Ja, überzeugt mich jetzt auch nicht so richtig. Vielleicht, also die Ektoplasma-Kanone dreimal drauf. Dann hat man wenigstens Stärke 10, minus 3, 3 Schaden mit insgesamt 3W3 Schuss. Die Sonderregel sagt, dass ich in meiner Schussphase, nachdem das Modell Attacken ausgeführt hat, eine der Units aussuchen kann, gegen die ich einen Hit erzielt habe und die Infanterie sein muss und die muss einen Battleshock-Test machen. Auch nicht so prall, sagen wir mal so.
Nee.
Und das Ding kostet 150 Punkte, okay, da sind also im Schnitt 6 Schuss auf die 3, 10 minus 3, 3 sind okay auf 36 Zoll, würde ich sagen.
Ja.
Hat einen 5er Retter, das ist auch nicht schlecht. 10er Toughness, 12 Lebenspunkte. Also den, darüber könnte man schon mal nachdenken. Allerdings ist Stärke 10 halt auch nicht wirklich genug, um Fahrzeuge sinnvoll anzugehen.
Ja, wobei ich sagen muss, sein großer Bruder ist da schon attraktiver.
Du meinst den Mauler Fiend?
Jau.
Den kannst du uns dann gerne mal vorstellen.
Jo, achso, soll ich gleich springen, ja. Also, ja. Dazwischen wären jetzt eigentlich noch der Hellbrute und der Helldrake, aber ganz ehrlich, nein.
Der Hellbrute ist einfach zu teuer.
Der Hellbrute ist zu teuer und der Helldrake erst ab Runde 2 verfügbar. Bis dahin ist die Hälfte unserer Armee gegebenenfalls tot.
Ja.
Gegen Eldar vielleicht noch nicht mal.
Richtig.
Nee, also die beiden brauchen wir nicht drüber reden. Leider, bei den Drachen finde ich geil. Aber der Morlafin, der hat es tatsächlich ein bisschen in sich. Der hat 10 Zoll Bewegung, Toughness 10. Ne? Das ist ein Knackpunkt.
Mhm.
Save 3, 12 Lebenspunkte, Leadership 6, Objective Control 3 mit dem 5er Retter. Der hat The Scent of Blood. Jedes Mal, wenn er einen Charge-Wurf macht und man ein oder mehrere Ziele des Charges unter ihrer Starting oder unter ihrer Sollstärke sind, dann bekommt man plus 2 auf den Wurf. Und wenn man eine Einheit im Nahkampf angreift, dann bekommt man plus 1 auf den Trefferwurf. Nett, dann trifft er halt auf die 2. So, mhm. Dann hat er den Magma-Cutter, das ist ein Melter, der hat 6 Zoll Reichweite, ist halt nur so 2 Attacken, trifft auf die 3, Stärke 9, minus 4, W6. Standard Melter halt. Und in dem Nahkampf hat er die Lasher Tendrils, das sind extra Attacken, damit hat er 6 Stück, trifft auf die 3, beim Charge auf die 2, Stärke, die eine ist verletzt, Stärke 7, minus 1, 1. Cool. Und dann haben wir die Morlafin Fists, die sind halt super. 6 Attacken auf die 2 beim Charge, Stärke 14, minus 2, D6 plus 1. Der haut schon gut zu. Und der kommt vielleicht sogar an.
Ja, also wenn er ankommt, dann ist es tatsächlich eine gute Option gegen Fahrzeuge mit Stärke 14. 7 Attacken im Charge, das ist schon okay.
Genau. Und der kostet auch nicht so viel. Ich gucke gerade hier, was er an Punkten kostet. Wenn wir insgesamt 14 Attacken haben, ist das schon voll in Ordnung.
175,
ja. Mhm.
Auch nicht günstig, aber das könnte man wahrscheinlich noch rechtfertigen. Ja.
Ja.
Okay. Ja, ganz nett. Und passt auch gut in die World Eaters Armee.
Ja.
Also auch hintergrundtechnisch.
Total, ja.
So, Rhino, auch das ist wieder klassisch, so wie ihr alle Rhinos kennt. Halt einen Lebenspunkt in der Command Phase, in der eigenen.
Ja.
Ja, kann Kornberserker transportieren und 8-Bound. Nee, kann nicht. Keine
Eightbound.
Aber ja. Kornberserker also und Jackals.
Ja.
Bis zu 12. Ja, also ich weiß nicht, ob die Armee es tatsächlich braucht, aufgrund der ganzen Zusatztricks, um sich schnell weiter zu bewegen. Aber mal, um noch ein bisschen besseren Schutz zu haben oder auf einer Flanke irgendwo, wo jetzt man die ganzen Buffs und Beschleunigung nicht so hat, ist es, glaube ich, okay.
Tatsächlich habe ich immer 2 mit davon, die vollgestopft sind. Ich habe 2-mal einen Rhino dabei mit jeweils 10 Kornberserkern und einmal mit Khan und einmal mit dem Master of Executions.
Mhm.
Und die lasse ich einfach nach vorne rennen erstmal, weil die Kornberserker kommen relativ safe nicht in der ersten Runde an. Und wenn der Rhino einfach nach vorne rennt, dann platzt er da irgendwo und dann können wir uns in der nächsten Runde nach vorne bewegen. Das funktioniert in der Regel ganz gut, zumal der auch den Smokescreen hat. Und dadurch können wir den halt noch so ein bisschen schützen vom gegnerischen Feuer.
Mhm.
Also ein bisschen. ja.
Genau, dann würde ich noch schnell die Chaos Spawns vorstellen, damit du abschließen kannst mit einem ikonischeren Modell. Ja, die Chaos Spawns sind auch wie in eigentlich nahezu jedem Chaos Index. Heilen W3 Lebenspunkte oder am Start der eigenen Command Phase. Ne, von jeder Command Phase.
Mhm.
Können ein bisschen zuschlagen. W6 plus 2 Attacken auf die 4, 6 minus 1, 2. 8er Bewegung ist ganz nett. Und 2 Stück für, ich glaube, 55 Punkte oder so.
65, ja.
65.
Die sind halt einfach fast 3-mal so teuer wie früher.
Das stimmt. Naja, ja, nee, nicht ganz. Also
fast.
Deine 2 sind 20. Also 50% teurer geworden, das stimmt.
Ja.
Und auch ein bisschen schlechter, würde ich sagen.
Ja. Ja, die früher haben sich ja mal voll geheilt, wenn du sie in der Phase nicht, in der Aktivierung nicht tot gekriegt hast.
Genau.
Ja.
Gut, dann das letzte und auch sehr ikonische Modell, der Khorne Lord of Skulls. Nimmst du ihn mit und was kann er alles so?
Tatsächlich habe ich schon mal drüber nachgedacht, den Lord of Skulls, Angron und Skarbrand in einer Liste zu spielen.
Mhm.
um die Dreifaltigkeit des Blutvergießens zu spielen. Der hat nur 8 Zoll Bewegung, was ich persönlich sehr wenig finde. Toughness 13 ist ganz gut, 3er Save, 24 Lebenspunkte, Objective Control 8. Der hat die Fähigkeit Bless Slaughter. Jedes Mal, wenn wir ein Blessing of Cornroll machen, also diese Warcry-Mechanik, für jede Einheit des Gegners, die wir mit diesem Modell zerstört haben in der vorherigen Schlachtrunde, dürfen wir einen hinzufügen oder einen abziehen von einem Würfel. Was ganz witzig ist, weil wir so halt ein bisschen kontrollieren können, wie das funktioniert, also wie wir die Ergebnisse erzielen. Ist aber, glaube ich, bei der schieren Größe des Modells schwierig. als Range-Waffen haben wir eine Demon Gore Cannon zur Auswahl. Das ist eine Blastwaffe, 18 Zoll Reichweite, ist so meh. Ja. Hat D6 Schuss, trifft auf die 3, Stärke 14, minus 4, D6 plus 2, das ist geil.
Bei solchen Waffen also frage ich mich immer, warum die Blast haben. Natürlich, okay, um sie auch gegen Infanterie noch ein bisschen sinnvoller zu machen, ja, aber meistens schießt man damit, glaube ich, auf Fahrzeuge.
Ja. Also bei mir sind das im Erwartungswert immer so 2 Schuss. dann die Demon Gore Cannon, nee, die Gore Storm Cannon, so. Das ist auch eine Blastwaffe, 24 zur Reichweite, D6 plus 3 Schuss, 3, auf die 3 Treffen, Stärke 10, minus 2, 3. Die ist cool, die würde ich sogar, glaube ich, spielen mit dem. Dann gibt es die Hardest Gatling Cannon, die hat Sustained Hits 1, also 6 explodieren auf 48 Zoll, 12 Schuss auf die 3 und dann Stärke 8, minus 2, 2, auch nett. Und es gibt die Icar Cannon, auch eine Blastwaffe, 48 zur Reichweite, wir sehen hier das, ne? 2W6 Schuss, trifft auf die 3, Stärke 7, minus 2, 2. Oder wir nehmen den Skullhurler. Der hat 60 Zoll Reichweite, 2W6 Schuss, trifft auf die 3, Stärke 14, minus 3, 3. Die ist auch nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin.
Ja. Und er standardmäßig ausgestattet ist er mit der Gatling Cannon und der Gorestorm Cannon. Und die Gatling Cannon kann man gegen den Skullhurler austauschen. Genau. Und die Gorestorm Cannon gegen die anderen beiden. Ja. Also ist schon was möglich, aber er kostet halt auch 420 Punkte.
Das ist sehr teuer, ja.
Also Towering erlaubt ihm, so ziemlich alles auf dem Feld zu beschießen zu können, was in Reichweite ist.
Ja.
Ja.
Wenn die Waffenreichweiten mitmachen, ne?
Genau, also, genau.
Ja. Ja. Ansonsten ist er aber natürlich nichts, wofür man ihn mitnimmt, so beim Schießen, sondern im Nahkampf, klar. Ja, ne? da hat er den Great Cleaver of Corn, wenn er den Strike macht, dann hat er 5 Attacken, also beim Charge 6. Trifft auf die 3, Stärke 16, minus 4 und fest 8 Schaden.
8 ist cremig.
Das ist richtig sahnig reinlöten mit dem. Alternativ hat er den Sweep eben, dann hat er 15 Attacken, trifft auf die 3, Stärke 8, minus 2, 2. Ist auch cool.
Ja, auf jeden Fall gut gegen Space Marines. Aber insgesamt muss man sagen, hatte ich ja schon mal angesprochen, sehr viele Schaden, 2 Waffen, also Standard Space Marines mögen das nicht so.
Ja. Also mit dem hier können wir tatsächlich auch mal ein paar Gegner im Fernkampf vorher rausnehmen, bevor wir uns das Abwehrfeuer fressen.
Ja.
Würde ich ihn spielen? Wahrscheinlich nicht. Oder wenn, dann in Funlisten, weil ich finde Engron deutlich, deutlich stärker im Vergleich.
Ja, das würde ich auch so sehen, ja.
Viele Punkte.
Ansonsten alliierst du Knights oder Dämonen oder ist das nicht so eine große Hilfe?
Knights nicht. Das lohnt sich nicht, meiner Meinung nach. Was sich aber tatsächlich lohnt, sind Dämonen. Man kann drüber nachdenken, einen Bloodthirster zu spielen oder eben Skarbrand und Bloodletter, um Punkte zu halten, weil Bloodletter ein Ticken billiger sind als unsere Kornberserker. Und wenn man jetzt keine Jackals spielen will, so wie du vielleicht, könnte man die mitnehmen. Das macht durchaus Sinn. Ja. Ist es am kompetitiv? Also ist es kompetitiv eher nicht, glaube ich. Aber kann man machen. Also ich würde, glaube ich, eher Mono World Eaters spielen, tatsächlich.
Also ist nicht so, dass ich Jackals nicht spielen würde in dieser Armee, aber ich würde weinen, dass sie so viel teurer sind als die Kultisten anderer Chaos-Armeen.
Aber die sind hochgebieft. Die haben einen Bizeps wie ein Space Marine.
das ja. Also insgesamt mein Fazit, cool, sehr coole Nahkampfarmee mit dem Nachteil, dass wir wohl eher eine Beschuss-Edition haben, wie es aussieht, und ja, die Units alle verhältnismäßig teuer sind.
Ja, die ist sehr elitär, die Armee. Also sehr, in Anführungsstrichen, aber die ist verhältnismäßig elitär.
Wie würdest du sie so einschätzen und wie sind deine ersten Testspiele so gelaufen?
Also ich habe drei Spiele gemacht. Einmal gegen Death Guard, einmal gegen Space Wolves und einmal gegen...
Jetzt sag noch Admech oder Wotan, dann hast du so die schwächsten Armeen mitgenommen.
Ja, nee, gegen... Na, Tau.
Ja.
Und ich muss sagen, ich habe besser dagestanden, als ich gedacht habe. Gegen Death Guard, da war das so, da habe ich immer gedacht, ja, so schlecht wie alle sagen, kann das gar nicht sein. Doch. Kann es. Das war tatsächlich überhaupt kein Thema, das Spiel. Das war, glaube ich, in Runde 3 durch, weil Engron und Khan und sein 10er Trupp Kornberserker einfach alles aufgeräumt haben, was sie berührt haben.
Hm.
Die anderen Spiele waren ein bisschen knapper, beziehungsweise das Spiel gegen die Tau habe ich leider Gottes weinend verloren, weil die einfach alles wegschießen, bevor man ran ist.
Ja. Müssen sie aber.
Ja, müssen es auch, klar. Also tatsächlich von den Nahkampfarmeen, die ich mir angeguckt habe, die einzige, die ich mir jetzt eigentlich nicht angeguckt habe, waren Drukhari. Würde ich schon sagen, dass World Eaters die beste sind. Also die spielstärkste. Sie haben aber das gleiche Problem wie alle anderen auch. Die müssen überhaupt erstmal lebend ankommen. Und da sehe ich ein Riesenproblem in der aktuellen Edition, weil wir einfach auch durch solche Stratagems wie Abwehrfeuer in der Bewegungsphase können bestimmte Armeen einfach auch so ein Engron schon im Abwehrfeuer löschen. Ja. Also gehen wir mal von Eldar weg. Ein guter Wurf von einer Tau-Armee oder ein halbwegs brauchbarer Wurf von einer
Imperial Knights?
Imperial Knight Armee, danke, genau. Nehmen den halt einfach direkt raus. Einfach, weil wir uns bewegen. Und wenn sich das Geländelayout nicht massiv ändert mit den Matchplay-Regeln, beziehungsweise dann mit den WTC-Regeln, sehe ich sehr schwarz für alle Nahkampfarmeen, da bin ich ehrlich.
Hm. Ja.
Wie siehst du das?
Doch, sehe ich auch. Also wahrscheinlich hilft es ihnen sehr, wenn es sich wieder durchsetzt, dass die unteren Etagen von Ruinen geschlossen sind.
Mhm.
Dann wird es wohl die Möglichkeit geben, von Ruine zu Ruine zu springen. Das wäre eine Riesenhilfe.
Ja.
Aber hat immer noch die Problematik des teilweise sehr, sehr starken indirekten Feuers von Astra Militarum zum Beispiel oder Eldar oder Space Marines.
Ja.
Also ist es immer halt, dann gibt es immer noch sehr, sehr schwierige Matchups. Aber ohne das, glaube ich, wird die Armee sehr, sehr große Probleme bekommen, weil der Beschuss ist halt aktuell in einigen Armeen so hoch gedreht, dass dann halt einfach zu wenig am Ende ankommt.
Ja. Was mir noch einfällt, ein wichtiger Punkt auch für die Armee, was ich jetzt festgestellt habe, spielt mit festen Objectives. Wir haben ja dieses Kartensystem und wir können entweder random ziehen und der Gegner kann sich nicht drauf einstellen oder wir nehmen zwei Feste und der Gegner kann sich drauf einstellen. Kriegen bei manchen auch weniger Siegpunkte, wenn wir die fest haben, aber die World Eaters können tatsächlich verhältnismäßig wenig von den Secondaries brauchbar erfüllen. Also nutzt lieber so zwei, drei, die euch, wo ihr euch sicher seid, dass ihr die erfüllen könnt. Überlegt euch das gut. Weil ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass es sehr, sehr schwierig ist, mit denen zu scoren, wenn man random zieht.
Ja.
Oder man genau das zieht, was man nicht haben will.
Genau. Das, also ich habe es am Samstag erlebt gegen Felix Necrons. Er hat in den ersten zwei Runden 16 Punkte Secondary gemacht und ich 0.
Ja. Was hast du gespielt?
Death Guard. Es war aber es war unabhängig davon in der zweiten Runde eigentlich schon klar, wie das Spiel abläuft und wer gewinnt.
Ja, okay. Ja.
Aber Death Guard gegen Necrons ist auch noch undankbarer als gegen die meisten anderen Armeen, habe ich das Gefühl.
Ja.
Gut, dann vielen Dank für deine Einschätzung zu den World Eaters.
Mhm.
Uns bleibt nur noch zu sagen, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert unseren Channel, folgt uns auf Spotify oder sämtlichen anderen Podcast-Anbietern, die ihr so nutzt. Abo bei YouTube und liked und subscribed und schreibt überall, wo ihr es könnt, Kommentare, die wir gerne beantworten. All das hilft uns, zusätzliche Reichweite zu generieren.
Mhm.
Ja, hast du noch letzte Worte?
Mich würde es mal interessieren, haut mal in die Kommentare, ob ihr den Demon Prince spielen würdet oder nicht.
Nein.
Das Lustige ist, exakt die gleiche Debatte gibt es auch mit dem exakt selben Modell bei Age of Sigmar gerade. Ja. Weil der ist auf dieser Kippe, kann man ihn spielen oder nicht?
Okay, also hier würde ich sagen, ist er schon von der Klippe gefallen. Aber ja, ich bin auch gespannt, was ihr so sagt. Gerne höre ich andere Meinungen und wenn ihr Tipps habt, wie ich den gespielt bekomme, dann gebt Bescheid.
Ja.
In diesem Sinne bleibt uns noch zu sagen, schön mit Ö, ciao mit Au und bye mit Ei.
Paris Athen, auf Wiedersehen.
Und wir sind raus.